Der Revolvermann nickte ein, wachte auf und stellte fest, dass der Mann in Schwarz ihn gierig und ungesund betrachtete.
»Was gaffst du denn an?« »Dich natürlich.«
»Dann hör auf.« Er stocherte im Feuer und vernichtete die Präzision des Ideographs. »Ich mag es nicht.« Er sah nach Osten, ob es bereits heller wurde, doch die Nacht dauerte immer noch an.
»Du suchst das Licht so bald schon?«
»Ich wurde für das Licht geschaffen.«
»Ah, wurdest du das? Wie unhöflich von mir, diese Tatsache zu vergessen. Doch wir müssen uns noch über vieles unterhalten, du und ich. Denn so wurde es mir von meinem Herrn aufgetragen.«
»Wem?« Der Mann in Schwarz lächelte. »Sollen wir die Wahrheit sagen, du und ich? Keine Lügen mehr? Kein Flimmer?«
»Flimmer? Was bedeutet das?«
Doch der Mann in Schwarz beharrte. »Soll Wahrheit zwischen uns sein, als zwei Männer, nicht als Freunde, sondern als Feinde und Ebenbürtige?«
»Dies ist ein Angebot, das du selten erhalten wirst, Roland. Nur Feinde sagen die Wahrheit, Freunde und Liebende lügen ohne Unterlass, weil sie im Netz von Pflichten gefangen sind.«
»Dann sagen wir die Wahrheit. Er hat in dieser Nacht nichts anderes gesagt. Fang damit an, dass du mir sagst, was Flimmer ist.« »Flimmer ist Zauberei, Revolvermann. Der Zauber meines Herrn hat diese Nacht verlängert und wird sie weiter verlängern, bis unsere Sache erledigt ist.«
»Wie lange wird das dauern?«
»Lange? Besser kann ich es dir nicht sagen. Ich weiß es selbst nicht.« Der Mann in Schwarz stand über dem Feuer und die glühenden Kohlen erzeugten ein Muster auf seinem Gesicht. »Frage. Ich werde dir sagen, was ich weiß. Du hast mich erwischt. Es ist nur recht und billig. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Doch deine Suche hat erst angefangen. Frage. Das wird uns schon früh genug zum Geschäft bringen.
Wer ist dein Herr?«
»Ich habe ihn nie zu Gesicht bekommen, aber du musst ihn sehen. Bevor du den Turm erreichst, musst du ihm erst begegnen, dem zeitlosen Fremden.« Der Mann in Schwarz lächelte ohne Boshaftigkeit. »Du musst ihn umbringen, Revolvermann. Doch ich glaube, das hattest du nicht fragen wollen.«
»Woher kennst du ihn, wenn du ihn nie gesehen hast?«
»Er erschien mir einmal im Traum. Er kam zu mir, als ich ein Frischling war und in einem fernen Land lebte, vor 1000 Jahren oder vor 5 oder 10. Er kam in den Tagen zu mir, als die Alten das Meer noch nicht überquert hatten, in einem Land namens England. Vor Jahrhunderten teilte er mir meine Pflicht mit, obschon es zwischen meiner Jugend und meiner Apotheose kleinere Aufträge gab. Du bist es, Revolvermann«, er kicherte. »Du siehst, es hat dich jemand ernst genommen.«
»Hat dieser Fremde keinen Namen?«
»Oh, er hat einen Namen. Und wie lautet dieser Name?«
»Merlin«, sagte der Mann in Schwarz leise. Und irgendwo in der östlichen Dunkelheit, wo die Berge lagen, bekräftigte ein Steinschlag seine Worte, und ein Puma schrie wie eine Frau.
Der Revolvermann erschauerte, und der Mann in Schwarz zuckte zusammen.
»Doch ich glaube, auch das wolltest du nicht fragen. Es liegt nicht in deiner Natur, so weit vorauszudenken.«
Der Revolvermann kannte die Frage. Sie nagte schon die ganze Nacht in ihm, und schon Jahre vorher, dachte er. Sie lag ihm auf der Zunge, aber er sprach sie nicht aus.
»Noch nicht. Dieser Fremde, dieser Merlin, ist er ein Günstling des Turms? So wie du?«
»Er ist viel größer als ich. Ihm wurde die Gabe verliehen, rückwärts in der Zeit zu leben. Er dunkelt. Er ist zintilliert. Er lebt in alten Zeiten, und doch gibt es jemanden, der größer ist als er.«
»Wen?«
»Das Tier«, flüsterte der Mann in Schwarz ängstlich. »Der Hüter des Turms, der Erzeuger allen Flimmers. Was ist es? Was macht dieses Tier?«
»Frag nicht mehr«, rief der Mann in Schwarz. Seine Stimme bemühte sich um Festigkeit und verfiel in Flehen. »Ich weiß es nicht, ich will es auch nicht wissen. Vom Tier zu sprechen bedeutet, vom Untergang der eigenen Seele zu sprechen. Vor ihm ist Merlin, so wie ich vor ihm bin. Und jenseits des Tieres ist der Turm und alles, was sich in dem Turm befindet.
Ja«, flüsterte der Mann in Schwarz, »aber das alles ist nicht das, was du fragen willst.«
»Das stimmt. Nun gut«, sagte der Revolvermann. Und dann stellte er die älteste Frage der Welt.
»Kenne ich dich? Habe ich dich schon einmal gesehen?«
»Ja.«
»Wo?« Der Revolvermann beugte sich eifrig nach vorne. Dies war seine Schicksalsfrage.
Der Mann in Schwarz schlug die Hände vor den Mund und kicherte wie ein kleines Kind zwischen ihnen hervor. »Ich glaube, das weißt du.«
»Wow!«
Er sprang auf die Beine, seine Hände senkten sich auf die abgenutzten Griffe der Pistolen.
»Nicht damit, Revolvermann, Sie öffnen keine Türen, Sie schließen sie nur für immer.«
»Wo?« wiederholte der Revolvermann.
»Muss ich ihm einen Hinweis geben?« fragte der Mann in Schwarz die Dunkelheit.
»Ich glaube, ich muss.« Er sah den Revolvermann mit brennenden Augen an. »Da war ein Mann, der dir einen Rat gegeben hat,« sagte er. »Dein Lehrmeister.«
»Ja, Kort,« unterbrach ihn der Revolvermann ungeduldig. »Der Rat war, zu warten.«
Das war ein schlechter Rat, denn schon damals hatte Mortons Plan gegen deinen Vater angefangen, und als dein Vater zurückkehrte, wurde er getötet, sagte der Revolvermann tonlos.
Und als du angefangen hast zu suchen, war Morton nicht mehr da, er war nach Westen gegangen. Doch in Mortons Gesellschaft befand sich ein Mann, der die Kutte eines Mönchs und den rasierten Schädel eines Büßers hatte.
»Walter«, flüsterte der Revolvermann, »Du bist überhaupt nicht Morton! Du bist Walter!«
Der Mann in Schwarz kicherte.
»Zu deinen Diensten! Jetzt sollte ich dich umbringen. Das wäre nicht gerecht. Schließlich war ich es, der dir Morton 3 Jahre später in die Hände lieferte, als...
Dann hast du mich manipuliert!«
»In gewisser Weise ja. Doch genug jetzt, Revolvermann. Die Zeit des Teilens ist gekommen.« Und am Morgen werde ich das Horoskop erstellen. Du wirst Träume haben. Und dann muss deine wahre Suche beginnen.
Walter,
wiederholte der Revolvermann fassungslos.
Setz dich, forderte der Mann in Schwarz ihn auf.
Ich werde dir meine Geschichte erzählen. Ich glaube, deine wird viel länger sein.
Ich spreche nicht von mir selbst, murmelte der Revolvermann. Aber heute Nacht musst du es tun. Damit wir verstehen.
Was verstehen? Mein Ziel? Das kennst du. Mein Ziel ist es, den Turm zu finden. Das habe ich geschworen.
Nicht dein Ziel, Revolvermann. Deinen Verstand. Deinen langsamen, regsamen, hartnäckigen Verstand. In der ganzen Weltgeschichte hat es seinesgleichen noch nicht gegeben. Vielleicht in der ganzen Schöpfungsgeschichte. Dies ist die Zeit des Redens. Dies ist die Zeit von Geschichten.
Dann sprich. Der Mann in Schwarz schüttelte den weiten Ärmel seines Gewandes. Ein in Folie eingewickeltes Päckchen fiel heraus und reflektierte die erlöschende Glut in vielen spiegelnden Falten.
»Tabak, Revolvermann?
Möchtest du rauchen?« Dem Kaninchen hatte er widerstehen können, aber dem Tabak konnte er nicht widerstehen. Er wickelte die Folie mit gierigen Fingern auf. In ihrem Inneren befand sich feinkrümeliger Tabak und erstaunlich feuchte grüne Blätter, in die man ihn einwickeln konnte.
Einen solchen Tabak hatte er seit 10 Jahren nicht mehr gesehen.
Er drehte 2 Zigaretten und biss beiden die Enden ab, damit sich das Aroma entfalten konnte. Eine bot er dem Mann in Schwarz an, der sie nahm. Beide holten einen brennenden Zweig aus dem Feuer. Der Revolvermann zündete die Zigarette an und sog den aromatischen Rauch tief in die Lungen, wobei er die Augen schloss, um seine Sinne zu schärfen. Er blies den Rauch mit langsamer, langer Zufriedenheit aus.
»Gut«, wollte der Mann in Schwarz wissen.
»Ja, sehr gut. Genieße es. Es könnte für lange, lange Zeit deine letzte Zigarette sein.« Das nahm der Revolvermann gleichgültig hin.
»Nun gut«, sagte der Mann in Schwarz, »fangen wir an. Du musst wissen, dass der Turm schon immer existiert, und es hat immer Jungen gegeben, die von ihm wussten und sich danach sehnten, mehr als nach Macht oder Reichtum oder Frauen.« Und dann redeten sie. Sie redeten eine ganze Nacht und Gott weiß, wie viel länger. Aber später erinnerte sich der Revolvermann an wenig, und seinem seltsamen, praktischen Verstand schien auch sehr wenig wichtig zu sein. Der Mann in Schwarz sagte ihm, dass er zum Meer gehen müsste, das nicht viel weiter als 20 mühelose Meilen im Westen lag, und dort würde er die Gabe des Auserwählens erlangen. Doch auch das ist nicht vollkommen richtig, sagte der Mann in Schwarz und schnippte seine Zigarette in die Reste des Lagerfeuers. »Niemand wird dir irgendeine Gabe verleihen, Revolvermann. Sie ist einfach in dir. Und zwar teilweise, wie ich dir sagen muss, durch das Opfer des Jungen und teilweise, weil es die Ordnung ist, die natürliche Ordnung der Dinge. Das Wasser fließt bergab, und ich muss es dir sagen. Soweit ich weiß, wirst du 3 auserwählen.« Aber eigentlich ist mir das egal und ich will es auch nicht wissen. Die drei, murmelte der Revolvermann und dachte an das Orakel. Und dann fängt der Spaß erst richtig an. Aber dann werde ich längst fort sein. Leb wohl, Revolvermann, meine Aufgabe ist erfüllt. Du hast die Kette immer noch in der Hand. Gib Acht, dass sie sich nicht um deinen Hals schlingt. Roland wurde von etwas außerhalb von ihm getrieben, als er sagte, »Du hast noch etwas zu sagen, nicht?« »Ja«, sagte der Mann in Schwarz und lächelte den Revolvermann mit seinen unergründlichen Augen an und streckte ihm eine Hand entgegen. »Es werde Licht.« Und es ward Licht. Roland erwachte neben den Überresten eines Lagerfeuers und stellte fest, dass er 10 Jahre älter war. Sein Haar war an den Schläfen schütter geworden und hatte das Grau angenommen, das Spinnweben haben, wenn der Herbst vorbei ist. Die Linien seines Gesichts waren tiefer, seine Haut rauer. Die Reste des Holzes, das er hergetragen hatte, waren zu Eisenholz geworden, und der Mann in Schwarz war ein grinsendes Skelett in einem schwarzen Gewand. Weitere Knochen an diesem Ort der Knochen, ein Totenschädel mehr in Golgatha. Der Revolvermann stand auf und sah sich um. Er sah das Licht und sah, dass das Licht gut war. Er griff mit einer raschen Handbewegung nach seinem Gefährten der Nacht zuvor, einer Nacht, die irgendwie 10 Jahre gedauert hatte. Er brach Walters Kieferknochen ab und steckte ihn achtlos in die linke Hüfttasche seiner Jeans. Ein hinreichend guter Ersatz für den, den er jenseits der Berge verloren hatte. Der Turm. Er wartete irgendwo voraus auf ihn. Brennpunkt der Zeit, Brennpunkt der Größe. Er ging weiter nach Westen, kehrte dem Sonnenaufgang den Rücken zu und wurde sich darüber klar, dass ein wichtiger Abschnitt seines Lebens gekommen und vorübergegangen war. »Ich habe dich geliebt, Jake«, sagte er laut. Sein Körper überwand die Ungelenkigkeit und er begann schneller zu gehen. Er erreichte das Ende des Festlandes noch an diesem Abend. Er saß an einem einsamen Strand, der sich endlos nach rechts und links erstreckte. Die Wellen brandeten unablässig ans Ufer und dröhnten und dröhnten. Die untergehende Sonne malte einen breiten Streifen Narrengold auf das Wasser. Dort saß der Revolvermann und hatte das Gesicht dem schwindenden Licht zugewandt. Er träumte seinen Traum und sah zu, wie die Sterne aufgingen. Seine Entschlossenheit ließ nicht nach, noch verzagte sein Herz. Das Haar, das jetzt dünner und grau war, wehte ihm um den Kopf, und die mit Sandelholz eingelegten Pistolen seines Vaters lagen glatt und tödlich an seinen Hüften. Er war einsam. Doch er hielt Einsamkeit keineswegs für eine schlechte oder unwürdige Sache. Dunkelheit senkte sich über die Welt, und die Welt drehte sich weiter. Der Revolvermann wartete auf den Zeitpunkt des Auserwählens und träumte seine langen Träume vom dunklen Turm, den er eines Tages finden und dem er sich nähern würde, um in sein Horn zu stoßen und zu einer unvorstellbaren letzten Schlacht anzutreten. Nachwort.
The foregoing tale, which is almost, but not quite, complete in itself, is the first stanza of a much longer work called The Dark Tower. Some of the work beyond this segment has been completed, but there is much more to be done. My brief synopsis.
Die vorhergehende Geschichte, die fast, aber nicht ganz, in sich abgeschlossen ist, ist der erste Teil eines viel längeren Werks mit dem Titel The Dark Tower. Ein Teil des Werks über diesen ersten Band hinaus ist fertiggestellt, aber es bleibt noch viel mehr zu tun. Meine kurze Synopse der noch folgenden Abenteuer deutet auf eine Gesamtlänge von annähernd 3000 Seiten hin, möglicherweise mehr. Das hört sich wahrscheinlich so an, als wären meine Pläne für die Geschichte über bloße Ambitionen hinaus ins Land des Irrsinns gewachsen. Aber bitten Sie Ihren Lieblingsenglischlehrer einmal, Ihnen von den Plänen zu erzählen, die Schosser mit den Canterbury Tales hatte. Nun, Schosser könnte irrsinnig gewesen sein. Bei der Geschwindigkeit, mit der das Werk bislang entstanden ist, müsste ich ungefähr 300 Jahre leben, um die Geschichte vom Turm fertigzustellen. Dieser Teil, der Revolvermann und der dunkle Turm, wurde über einen Zeitraum von 12 Jahren hinweg geschrieben. Das ist bei weitem die längste Zeit, die ich je für ein Werk aufgewendet habe, und es wäre vielleicht ehrlicher, es anders auszudrücken.
Es ist die längste Zeit, die jemals eines meiner unveröffentlichten Werke in meinem eigenen Verstand am Leben und von Bedeutung geblieben ist. Und wenn ein Buch im Verstand des Schriftstellers nicht am Leben bleibt, dann ist es so tot wie jahrealte Pferdescheiße, auch wenn die Worte weiter über das Papier wandern. Ich glaube, The Dark Tower begann, weil ich im Frühjahrssemester meines Abschlussjahres am College ein Ries Papier erbte. Es war kein Ries gewöhnlichen weißen Schreibmaschinenpapiers, nicht einmal ein Ries jenes bunten zweite Wahlpapiers, das viele angehende Schriftsteller benutzen, weil diese farbigen Blätter, die häufig unaufgelöste Holzfasern enthalten, $3 oder $4 billiger sind. Das Riespapier, das ich erbte, war hellgrün, fast so dick wie Pappkarton und von außerordentlich exzentrischem Format. Etwa 18 cm breit und 25 cm lang, soweit ich mich erinnere. Damals arbeitete ich in der Bibliothek der Universität von Maine. Und eines Tages tauchten dort mehrere Ries dieses Papiers in verschiedenen Farbtönen und auf vollkommen unerklärliche und ungeklärte Weise auf. Meine zukünftige Frau, die damalige Tabitha Spruce, nahm ein Ries dieses Papiers, Rotkehlcheneierblau, mit nach Hause. Der Bursche, mit dem sie damals ging, nahm auch eines, Erdkuckucksgelb. Ich bekam das Grüne. Wie sich herausstellte, sind wir alle drei Schriftsteller geworden. Ein Zufall, den man in einer Gesellschaft, in der buchstäblich Zehntausende, möglicherweise Hunderttausende, College-Studenten sich an der Schriftstellerei versuchen und lediglich einige wenige Hundert tatsächlich den Durchbruch schaffen, kaum noch nur als Zufall bezeichnen kann. Ich habe etwa ein halbes Dutzend Romane veröffentlicht, meine Frau einen, Small World, und arbeitet hart an einem noch besseren. Und der Bursche, mit dem sie damals ging, David Lyons, ist ein großartiger Dichter und Inhaber von Lynn's Press in Massachusetts geworden. Vielleicht lag es an dem Papier, Leute. Vielleicht war es verzaubertes Papier. Sie wissen schon, wie in einem Roman von Stephen King. Wie dem auch sei, Sie da draußen, die Sie das lesen, werden Sie vielleicht gar nicht verstehen, wie vollgeladen mit Möglichkeiten diese 500 Blatt Papier zu sein schienen. Doch ich vermute, dass manche von Ihnen jetzt auch vollkommen verständnisvoll nicken werden. Schriftsteller, die veröffentlicht werden, können sich natürlich so viel Papier kaufen, wie sie nur wollen. Es ist ihr Handwerkszeug. Man kann es sogar von der Steuer absetzen. Sie können sich sogar so viel kaufen, dass die ganzen leeren Blätter tatsächlich anfangen können, einen bösen Zauber zu wirken. Bessere Schriftsteller, als ich einer bin, haben schon vor der stummen Herausforderung des vielen weißen Platzes geschrieben und Gott weiß, viele hat es so eingeschüchtert, dass sie verstummt sind. Die Kehrseite der Medaille ist, besonders für einen jungen Schriftsteller, eine beinahe unheilige Verzückung, die so viel leeres Papier herbeiführen kann. Man fühlt sich wie ein Alkoholiker, der eine ungeöffnete Flasche Whisky vor sich sieht. Damals wohnte ich in einer schäbigen Absteige nicht weit von der Universität entfernt, und ich lebte ganz allein. Das erste Drittel der vorhergehenden Geschichte wurde in einer grässlichen, ununterbrochenen Stille geschrieben, die ich mir heute mit einem Haus voll lärmender Kinder, zwei Sekretärinnen und einer Haushälterin, die mir immer sagt, dass ich krank aussehe, kaum noch vorstellen kann. Die drei Zimmergenossen, mit denen ich das Schuljahr begonnen hatte, waren alle abgehauen. Als im März das Eis auf dem Fluss taute, kam ich mir vor wie das letzte der 10 kleinen Negerlein von Agatha Christie. Diese beiden Faktoren, die Herausforderung des unbeschriebenen grünen Papiers und die völlige Stille, abgesehen vom Tröpfeln des schmelzenden Schnees, der in den Dachkanal floss, waren mehr als alles andere für den Auftakt von The Dark Tower verantwortlich. Es gab noch einen dritten Faktor, aber ich glaube, ohne die beiden ersten wäre die ganze Geschichte niemals geschrieben worden. Dieser dritte Faktor war ein Gedicht, das ich 2 Jahre vorher während eines Anfängerkurses über die frühen romantischen Dichter gelesen hatte. Und gibt es eine bessere Zeit, romantische Dichtung zu studieren, als das Anfängerjahr? Im dazwischenliegenden Zeitraum waren mir die meisten anderen Gedichte wieder entfallen, aber dieses eine, großartige, schöne und unerklärliche blieb, und es ist bis heute geblieben. Das Gedicht war »Child Roland« von Robert Browning. Ich hatte mit dem Gedanken gespielt, mich an einem langen romantischen Roman zu versuchen, der die Stimmung, wenn nicht den exakten Sinn, des Gedichtes ausdrücken sollte. Mehr als gespielt hatte ich freilich noch nicht, denn ich musste zu viel andere Sachen schreiben, eigene Gedichte, Kurzgeschichten, Zeitungskolumnen, weiß Gott was alles. Doch während des Frühjahrssemesters fiel Schweigen über mein bisheriges kreatives Leben. Kein schriftstellerisches Versagen, sondern ein Gefühl, dass es Zeit wurde, aufzuhören, mit Pickel und Schaufel herumzuspielen und mich stattdessen ans Steuer eines gewaltigen und allmächtigen Dampfbaggers zu setzen. Ein Gefühl, dass es an der Zeit war, etwas wirklich Großes aus dem Sand zu baggern, auch wenn sich das Ergebnis als klägliches Versagen erweisen sollte. Und so saß ich eines Abends im März 1970 an meiner alten Büroschreibmaschine von Underwood mit dem abgebrochenen M und dem hüpfenden großen O und schrieb die Worte, mit denen diese Geschichte anfängt. Der Mann in Schwarz floh durch die Wüste und der Revolvermann folgte ihm. In den Jahren, seit ich diesen Satz geschrieben habe, während Johnny Winter über die Stereoanlage lief und nicht ganz das Geräusch von schmelzendem Schnee übertönen konnte, der draußen tröpfelte, bin ich ansatzweise grau geworden, habe Kinder gezeugt, habe am Grab meiner Mutter gestanden, habe Drogen genommen und es wieder sein gelassen und habe ein paar Dinge über mich selbst gelernt. Manche davon waren reuevoll, manche unangenehm, die meisten jedoch nur komisch. Wie der Revolvermann selbst wahrscheinlich sagen würde, die Welt hat sich weitergedreht. Aber ich habe in der ganzen Zeit die Welt des Revolvermanns nie ganz verlassen. Das dicke grüne Papier ging irgendwo unterwegs verloren, aber ich habe immer noch die etwa 40 Seiten des ursprünglichen Manuskripts, die die Kapitel »Der Revolvermann« und »Das Rasthaus« bilden. Sie wurden durch angemessener aussehendes Papier ersetzt, aber an diese komischen grünen Blätter erinnere ich mich mit mehr Versonnenheit, als ich jemals mit Worten ausdrücken könnte. Ich kehrte in die Welt des Revolvermannes zurück, als ich mit Salem's Lot, das Orakel und die Berge, nicht vorwärts kam, und ich schilderte das traurige Ende des jungen Jake nicht lange, nachdem ich einen anderen kleinen Jungen, Danny Torrance, in »The Shining« von einem anderen Ort des Bösen entkommen ließ. Tatsächlich kehrten meine Gedanken nur dann nicht gelegentlich in die trockene, aber irgendwie prachtvolle, jedenfalls war sie mir immer prachtvoll erschienen, Welt des Revolvermannes zurück, als ich eine andere bewohnte, die mir ebenso wirklich vorkam, die nachapokalyptische Welt von »The Stand«. Das letzte hier enthaltene Kapitel, »Der Revolvermann und der Mann in Schwarz«, wurde vor weniger als 18 Monaten im westlichen Maine geschrieben. Ich bin der Meinung, dass ich den Lesern, die mir bis hierher gefolgt sind, eine Art Synopse, einen Entwurf, wie die großen alten romantischen Dichter es genannt hätten, dessen schuldig bin, was weiter geschehen soll, da ich wahrscheinlich sterbe, bevor ich den gesamten Roman vollendet habe, oder das Epos, oder wie immer Sie es nennen wollen. Die traurige Tatsache ist jedoch, dass ich das ganz einfach nicht kann. Die Leute, die mich kennen, werden wissen, dass ich kein intellektueller Hitzeblitz bin. Und die Leute, die meine Werke mit einer gewissen kritischen Billigung gelesen haben, es gibt ein paar, die bezahle ich, werden wahrscheinlich mit mir einer Meinung sein, dass meine besten Arbeiten mehr aus dem Herzen als aus dem Verstand kommen. Oder aus den Eingeweiden, denn dort hat das beste emotionale Schreiben seinen Ursprung. Ich will damit eigentlich nur zum Ausdruck bringen, dass ich selbst nie ganz sicher bin, wie sich etwas entwickeln wird. Und auf diese Geschichte trifft das noch viel mehr zu als auf andere. Aus Rollands Vision am Ende weiß ich, dass sich seine Welt tatsächlich weiterdreht. Denn Rollands Universum existiert innerhalb eines einzigen Moleküls eines Grashalms, der auf einem kosmischen Brachland verdorrt. Ich glaube, diesen Einfall habe ich aus Clifford D. Simak's Ring Around the Sun. Bitte verklag mich nicht, Cliff. Und ich weiß, dass es zum Auswählen gehört, drei Menschen aus unserer Welt zu holen, so wie Jake vom Mann in Schwarz selbst geholt wurde, die Roland bei seiner Suche nach dem dunklen Turm begleiten. Ich weiß das, weil Teile des zweiten Zyklus von Geschichten, die den Titel »The Drawing of the Three« tragen, bereits geschrieben sind. Aber was ist mit der nebulösen Vergangenheit des Revolvermanns? Mein Gott, ich weiß so wenig. Die Revolution, die der Welt des Lichts des Revolvermanns das Ende bringt. Ich weiß es nicht. Rollands endgültige Konfrontation mit Morton, der seine Mutter verführte und seinen Vater ermordete, weiß nicht. Der Tod von Rollands Gefährten Cuthbert und Jamie oder seine Abenteuer in den Jahren zwischen seinem Erwachsenwerden und seinem ersten Auftauchen in der Wüste, auch das weiß ich nicht. Und dann ist da noch das Mädchen Susan. Wer ist sie? Weiß nicht. Aber irgendwo tief drinnen weiß ich es doch. Ich weiß alles. Und es besteht keine Veranlassung für eine Synopse oder eine Zusammenfassung. Zusammenfassungen sind die letzten Bastionen schlechter Schriftsteller, die zu Gott wünschen, sie würden Doktorarbeiten schreiben. Wenn die Zeit gekommen ist, dann werden sich diese Geschehnisse und ihre Relevanz für die Suche des Revolvermannes so natürlich ergeben wie Tränen oder Gelächter. Und wenn sie sich eben niemals ergeben, nun denn, wie Konfuzius einmal gesagt hat, das interessiert 500 Millionen Rotchinesen einen Scheißdreck. Ich weiß nur eines. Irgendwann einmal, zu einem magischen Zeitpunkt, wird es einen purpurroten Abend geben. Einen Abend, der für Romantik wie geschaffen ist.
an dem Roland zu seinem dunklen Turm kommen, ins Horn stoßen und sich ihm nähern wird. Und wenn ich jemals dort ankomme, sind Sie die Ersten, die es erfahren. Stephen King, Bangor, Maine.